Einen schönen guten Tag. Vielleicht vorab, solange der Sebastian noch da ist, gibt es irgendwas zu den Übungen zu sagen, außer dass sie zu schwer sind?
Das wäre gut, wenn du die Vorlesungsunterlagen.
Genau. Da hat er mich gerade daran erinnert, das habe ich vergessen, schlicht und einfach. Das gilt für letztes Mal und für heute. Und ich stelle es jetzt gleich, nachdem ich oben im Büro bin, wieder ins Netz. Keine Frage. Die ganze Transformation. Ja? Emaillieren, sofort emaillieren. Ja. Aber der Tipp ist. Ja. Nein. Das ist ja richtig, aber der Haupttipp da an der Stelle ist, dass Sie nicht am Abend, bevor Sie es abgeben müssen, anfangen zu bearbeiten, sondern ein paar Tage vorher und dann eine E-Mail schreiben. Also ich denke, Sebastian, soweit ich ihn kenne, und auch oder im Moodle-Forum da stellen, die gucken wirklich nach und beantworten das sofort. Ich weiß, das ist besserwisserisch, aber... Ja. Ich sage, wir wissen ja, wir kennen ja alle Fälle. Manchmal gibt es ja auch zwei Lösungen. Also könnte ja auch sein. Aber ich verstehe das. Sie wollten heute. Ja. Nein, ich glaube, dieser Feedback, der muss durch. Also das heißt, der muss auch bei den Leuten ankommen und ich denke, du wirst es dem Daniel auch sagen. Klar, wir stehen ja in der Not, oder was heißt in der Not? Also wir machen ja jedes Jahr neue Aufgaben und da kann das natürlich passieren. Das sollte nicht, vollkommen agreed, aber ich hebe mal die Hände und... mir ist in einer Klausur, das war noch in Darmstadt, hier in Frankfurt ist mir das noch nicht passiert, da habe ich tatsächlich eine Aufgabe gestellt und das in einer Klausur, die wirklich auf zwei Arten verständlich war. Also und nachdem mir das klar wurde, musste man beide Lösungen als richtig anerkennen. Und ich denke, das wird hier auch passieren, das geht gar nicht anders. Ja. Gut, dann steigen wir jetzt ein. Oder wollten Sie noch was sagen? Nein? Gut. Und heute haben wir ein sehr, sehr spannendes und interessantes Thema, weil es eben vor allen Dingen nicht nur Informatik und Mathematik betrifft, sondern auch einen kleinen kulturhistorischen, vielleicht sogar kunstgeschichtlichen Background hat. Und das ist die perspektivische Transformation und das, was für uns als Techniker dann dazugehört, das bezeichnen wir im Wesentlichen als Viewing oder ein Teil davon ist das Viewing und nachher die Kameramodelle. Und darum ist dieser Teil auch eben aufgeteilt auf zwei Vorlesungen, also heute und nächstes Mal. Der Rückblick, ja, wir haben Objekte in 2D und 3D erzeugt, da gibt es noch ein bisschen was nachzuholen, werden wir noch machen. Wir haben letztes Mal die affinen Transformationen besprochen und affine Transformationen, wir kommen gleich nochmal auf den Begriff, sind lineare Transformationen. Das heißt, Transformationen, die sich durch eine 3x3-Matrix für den Raum im 3D beschreiben lassen. Und zusätzlich die Translationen. Okay? Wir haben kurz über den Begriff der 3D-Szene besprochen. Aber nochmal zum Sicherstellen, was sind affine Transformationen? Naja, affin, wenn Sie das nachschlagen und sich nicht unbedingt der Gefahr aussetzen, dass es mehrere Begriffe gibt. In der Mathematik heißt es nichts anderes als verwandt. Also das ist sehr, sehr grob. Ganz konkret heißt es, durch eine affine Abbildung werden bestimmte Eigenschaften, und diese Eigenschaften nennen wir dann Invarianten, bewahrt. Die verändern sich also nicht. Und diese Eigenschaften sind zusammengefasst, beschränkte Objekte bleiben beschränkt. Das heißt, nie würde ein Objekt, meinetwegen ein Quadrat, so entarten, dass es ins Unendliche geht. Okay? Beschränkte Objekte bleiben beschränkt. Und folgende Verhältnisse bleiben erhalten, nämlich Längenverhältnisse. Insbesondere folgendes: Liegen drei Punkte ABC auf einer Geraden, so bleiben die Teilverhältnisse erhalten. Ganz einfach, irgendwie eine Gerade und drei Punkte, also sollte vielleicht nicht so gleichmäßig sein, ABC, dann sind die Verhältnisse zueinander, also zum Beispiel DAC, also diese Strecke, zu DAB oder DBC, hier diese Strecke. Diese Verhältnisse bleiben unter einer affinen Abbildung konstant. Okay? Und auch Flächenverhältnisse bleiben konstant. Das heißt, der Abstand, also Flächenverhältnisse bleiben konstant und auch Volumenverhältnisse bleiben konstant, verändern sich also nicht. Das heißt, bestimmte Flächen ins Verhältnis gesetzt unter derselben affinen Abbildung bleiben konstant. Meinetwegen, ich nehme ein Quadrat und ich nehme ein Rechteck und transformiere die affinen. Und affin sind, naja, alle Rotationen, das ist klar, da bleibt es sowieso die Fläche erhalten. Alle was? Translationen, es ist klar, wenn ich das alles transliere, bleibt auch erhalten. Bei den Scherungen wäre es jetzt interessant, das mal nachzurechnen, ob das wirklich stimmt. Ja? Bei den Scherungen wäre es jetzt interessant. Und was haben wir noch? Rotationen, Translationen, Scherungen. Irgendwas fehlt noch. Ach so, Skalierungen, ja. Natürlich, da bleibt es auch konstant. Gut. Und Volumenverhältnisse bleiben auch konstant, also wenn man solches betrachtet. Das nennt man dann affine Abbildungen. Genauso richtig ist sich zu merken, das sind alle linearen Abbildungen plus die Translationen. Aber wir haben noch eine andere spezifische Art kennengelernt, nämlich die sogenannte Rigid Body Transformation. Das sind formerhaltende Transformationen und das sind Sonderfälle der affinen Transformationen. Und alle formerhaltenden Transformationen sind streng, nur die Rotationen, naja, da verändert sich die Form nicht. Und alle Translationen. Und, das ist jetzt Geschmackssache, ob ich die uniformen Skalierungen damit zurechne, also ob dieses Quadrat und das Quadrat dieselbe Form haben. Das kann man so oder so definieren und machen auch einige Autoren unterschiedlich. Aber nicht dazu gehören beliebige Skalierungen, also das wäre sicherlich nicht formerhaltend. Und nicht dazu gehören auch Scherungen, also auch so etwas wäre sicherlich nicht formerhaltend. Okay? Wichtig. So, und dann haben wir diese Zaubermatrix gelernt. Im Raum können wir alle diese Translationen, alle affinen Transformationen mit homogenen Koordinaten wunderbar beschreiben und wir haben oben links diese 3x3 Teilmatrix, die genau die linearen Abbildungen beschreibt. Wir haben rechts die drei Koeffizienten, die die Translation in x, y und z beschreiben. Und hier unten steht konstant immer 0 und 0, 1. Ganz einfach. Das muss man natürlich wissen. So, und jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Und nun will ich lehren, was man sieht, wie man mag das durchzeichnen. So begann Albrecht Dürer in seinem Buch. Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit in Linien, Ebenen und ganzen Korporen. Naja, ein bisschen schräg gesprochen hat er schon, so aus heutiger Sicht, aber durchaus verständlich. Und wir sehen auch gleich ein Schlüsselbild. Und das war damals eine echte Revolution, dass er ein Buch schrieb, in dem 1525 in dem Zeichnungen drin war. Das war für die Wissenschaft vollkommen ungewöhnlich. In der Wissenschaft zu der Zeit schrieb man nur Latein. Das war der erste Schritt. Er hat es in Deutsch geschrieben oder das, was man so Deutsch nennt. Ja. Das zweite ist, er hat Abbildungen da reingebracht. Das war eine Revolution. Ja. Nun, gut, seit der Zeit werden sich die Tipps so ein klein bisschen verändern und ich kann Ihnen nicht empfehlen, wenn Sie nicht wirklich kunsthistorisch interessiert sind, dieses Buch zu lesen. Aber es geht um dasselbe. So, und wie werden wir das angehen? Wir werden noch mal ganz kurz eine Reflexion darüber machen, welche Funktion das Bild für den Menschen überhaupt hat. Eingeführt hatte ich das schon, der Mensch ist ein Augentier und so weiter. Und dann werden wir uns noch ein bisschen über Geschichte unterhalten. Und da spielt die Lochkamera, also die Pinhole-Kamera, eine entscheidende Rolle. Eine einfache Lochkamera. Gut. Dann werden wir die projektive Ausgabe besprechen. Und wir werden uns anschauen, wie man eben solche Objekte jetzt vom 3D ins 2D transformieren kann. Als Hauptpunkt dann in homogenen Koordinaten werden wir es jetzt nächstes Mal besprechen. Genauso die Kamerasmodelle und die APIs dazu. Und dann auch noch ein paar Ergänzungen zur Projektion. Weil Projektion im Zeichnerischen, das werde ich Ihnen auch zeigen, ist sehr, sehr aufwendig. Ja? Und da hat man früher sehr, sehr viele approximative Methoden erfunden, die so etwas Ähnliches wie eine echt projektive Abbildung erzeugen. Heute, für Sie, die lineare Algebra beherrschen und die dann homogene Koordinaten beherrschen, ist das Klicks eine Matrixmultiplikation jedes Punktes und aus ist. Ja. Früher war das eine wirkliche Schwierigkeit. Okay, das sind also die Themen unserer zwei Vorlesungen. Machen wir zum ersten Begriff. Nun, Sie kennen dieses Wort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Was ist es wohl ehrlich? Eine japanische oder chinesische, wie heißt das? Weiß ich gar nicht, wie sagt man denn? Konfuzianische Weisheit? Quatsch. Ist wirklich Quatsch. Das wissen die meisten nicht, darum sage ich es mal. Es ist nichts anderes als ein amerikanischer Werbespruch aus dem letzten Jahrhundert. Und das Schöne ist, wenn man sich das anschaut historisch, am Anfang hieß es, one look is worth 1000 words und später hieß es dann, one picture is worth 10,000 words. Da war das 1000 noch nicht gut genug. Ja. Und was war es wirklich? Es war nichts anderes als eine Werbung für Backpulver und zwar eine Werbung, um Bilder zu benutzen, um Backpulver zu bewerben. Also es war eine Werbung in einem Advertisement, also Advertisement übersetzt heißt, was weiß ich, Werbung, ja, in einem Magazin für Werbungen, mit dem man darauf hinweisen wollte, dass Bilder sehr wirkungsvoll ist. Und die Werbung sah so aus. Ja? Und ja, dieses Wirkungsvolle hier mit dem Baking Powder kriegt man eben gesunde, vor Kraft strotzende Kinder. Und das war die Message. Ja, genau. Und da steht das dann auch so drin. Und so ist es dann in den Sprachgebrauch gekommen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja. Ist überhaupt keine Weisheit. Und ob das stimmt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es ist vollkommen klar, dass man bestimmte Sachen besser grafisch, bildlich ausdrücken kann und andere Sachen aber besser abstrakt. Ja. Weil so abstrakte Begriffe wie Liebe zum Beispiel, ja, ich meine, natürlich können Sie ein liebendes Paar zeigen. Ja, aber das ist ja nicht das Ganze, ja. Also, manchmal bleibt man auch besser abstrakt, also auch in der verbalen Ausdrucksweise. Aber zeichnerische, grafische Ausdrucksweise ist eine ganz wichtige Sache. Und vor allen Dingen für die Menschen. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass es Höhlenbilder gibt, die 33.000 Jahre alt sind. Also ungefähr in der Zeit entstanden sind, in der man sagt, okay, die Kulturgeschichte des Menschen beginnt. Ja, da entstehen Kulturen. Und da findet man sehr, sehr viele von. Also es war gewöhnlich. Und wenn man jetzt betrachtet, wie aufwendig man diese Sachen erstellt hat, also von der Farbherstellung, das in Höhlen anzubringen, da wo ja schlechte Sichtbedingungen waren, also es war dunkel und so. Also man hat sich sehr, sehr, sehr viel Mühe damit gegeben. Und wahrscheinlich hat es den Menschen etwas bedeutet. Die große Vermutung ist, dass es mystische Hintergründe hatte in irgendeiner Form, aber vielleicht auch ganz pragmatische Hintergründe, das heißt, welches Tier ist essbar, wie jagt man so ein Tier und dergleichen mehr. Und worum geht es? Immer wenn ich Bilder benutze, es geht darum, ein 2D-Bild, das, was ich sehen kann, wenn ich mal einäugig das betrachte, ja, und einäugig kann ich eigentlich nicht viel schlechter sehen als zweiäugig. Sie müssen auch wissen, dass die meisten Leute, zum Beispiel das Stereosehen, funktioniert nur dann, wenn beide Augen ungefähr gleich scharf sehen. Und es gibt eine Menge Leute, die das Stereosehen einfach verlernt haben und dann auch nicht wieder erlernen können, weil sie nicht gemerkt haben, dass das eine Auge eine Sehschwäche aufweist. Ja, und dann verschwindet diese Fähigkeit, weil das Gehirn braucht das einfach nicht und reduziert das. Ja, war zum Beispiel mein Neffe, der wollte zur Polizei nach seinem Abitur und da haben sie festgestellt, dass er kein Stereosehen hat und konnte da nicht hin. Aber er vorher, bis zu seinem 19. Lebensjahr, hat das überhaupt nicht gemerkt. Ja, genauso Farbsehschwächen fallen uns in der Regel nicht auf. Weil wir kompensieren das, weil die Bilder sind ja viel informationsreicher als das, was wir eigentlich wirklich extrahieren. Okay. Und was wollen wir damit? Wir wollen diese Bilder im Kopf als Ersatz für die reale Welt. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Ich meine, darum funktionieren auch all diese Abbildungen, wenn sie richtig gemacht sind. Ja. Und trotz der Zweidimensionalität des Bildes, also Foto zum Beispiel, das ist überhaupt keine Frage, dass ein Foto als Ersatz der 3D-Welt funktioniert, trotz dieser Zweidimensionalität können wir den Raum erfassen. Und das müssen wir uns natürlich ein bisschen genauer anschauen, wann wir das können. Also nicht jedes 2D-Bild repräsentiert eine 3D-Szenerie für uns. Aber unser visuelles System will das immer, also will mit aller Gewalt einen Raum identifizieren. Okay. Und ein Bild ist sogar in der Lage, so etwas wie Immersion, das heißt das Gefühl, Teil dieser Szene, dieser dargestellten Welt zu erfahren. Und so richtig klar, welche Bedeutung das hat, wurde in der Renaissance. Ne? Das Sehen geschieht also, sagte Kepler, durch das Gemälde des gesehenen Gegenstandes auf der weißen und hohlen Wand der Netzhaut. Also er hat viel erkannt. Er wusste nämlich, dass das Licht ins Auge eindringen muss und dass hier hinten ein Bild entsteht. So ist es auch tatsächlich. Gut, und das sind zum Beispiel, und darum müssen wir uns kümmern, unsere Faktoren, Einzelfaktoren oder Cues, Hinweise, mit denen wir die dreidimensionale Welt rekonstruieren. Und da ist das Stereosehen, ja, ist nur dieser kleine Bereich, dieser ziemlich kleine Bereich. Und Stereosehen, da, wo wir unsere zwei Augen für haben, mal abgesehen von der Redundanz, ja, das ist ja auch ein Aspekt, dass die Natur manche Sachen redundant anlegt. Also zum Beispiel Nieren. Ja, das ist vollkommen klar, Sie können mit einer Niere genauso gut leben wie mit zwei Nieren. Ja, ist trotzdem redundant angelegt. Aber das Auge, diese zwei Augen ermöglichen halt das Stereosehen, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Und diese Bedingungen sind, die Objekte müssen, also normal große Objekte, die man eben sehen kann, müssen im Abstand von etwa einem bis maximal 6 Meter sein. Und zwar deshalb, weil der Effekt beruht darauf, dass in dem einen Auge ein anderes Bild als in dem anderen Auge entsteht. Und das ist ein bisschen verschoben und das nennt man eben Disparität. Ja? Und unser Gehirn rechnet diese beiden Bilder dann aus der Disparität automatisch die Größe des Objektes zurück. Aber das geht nur, die Disparität muss ja größer sein als ein Rezeptorabstand, ja, und kleiner als ein bestimmtes Suchfenster. Weil da können Sie sich auch überlegen, dass sonst der Suchaufwand zu groß wird, die entsprechenden Objekte wieder zu finden. Ja, das macht das Gehirn nicht und darum funktioniert das nur in diesem Bereich. Wäre das Objekt weiter weg, dann wird die Disparität zu klein. Ist das Objekt zu nah, dann wird die Disparität zu groß und das Suchfenster zu groß und das macht unser Gehirn nicht. Also nur ein ganz kleiner Bereich. Wir haben aber sehr, sehr, sehr viele andere. Sondern zum Beispiel die okulmotorischen Faktoren. Was müssen wir nämlich machen? Wir müssen, damit wir ein Objekt genau sehen, müssen wir es scharf einstellen. Es besteht über kleine Muskel, die unsere Linse verändern. Ja? Und das kann natürlich Informationen fürs Gehirn bedeuten, wie weit das Objekt weg ist. Okay? Dann, das sind die binokularen Faktoren. Ja? Dann gibt es noch eine ganze Menge monokulare, noch viel mehr. Nämlich die Bewegungsfaktoren. Ja? Da gibt es einerseits die Bewegungsparallaxe und kinetische Faktoren. Wir werden das noch später im Detail besprechen. Gehen wir jetzt mal auf die eigentlichen bildlichen Faktoren. Und auch da sehen Sie, dass es sehr, sehr viele gibt. Beginnen wir mal links. Die Luftperspektive. Was heißt das? Ja, unsere Luft ist normalerweise verunreinigt durch Staub, durch Wasser und so weiter. Und Objekte, die weiter weg sind, da wirken alle Farben entsättigt. Das können Sie wunderbar sehen, wenn Sie mal Mittelgebirge anschauen. Und das, was weiter weg ist, entsättigt eure Farben weiter weg. Okay. Die Textur. Wenn Sie einen Strand betrachten, einen Steinstrand, ja, sehen Sie das sofort, ja, wie weit die Steine in etwa weg sind, weil Sie unterstellen, dass die Textur eine bestimmte Größe hat, also Kieselsteine zum Beispiel. Die Farbperspektive hatte ich schon gesagt, die eigentliche Farbperspektive, die hier mit der Luftperspektive stark zusammenspielt. Dann die Schattierungen, auch die geben uns Informationen. Man kann aus der Art der Schattierung, also wenn Sie interpretieren, wie das Licht fällt, auch sehen, wie das Objekt geformt ist. Also ist es meinetwegen ein Zylinder oder ist es so ein Ei? Ja, das machen Sie alle ganz automatisch, Sie können sich gar nicht dagegen wehren. Aber als Zeichner oder Maler oder Computergrafiker müssen Sie es wissen. Verdeckung ist ganz simpel. Na, offensichtlich ist von Ihnen die rechte Hand weiter entfernt, weil sie durch die linke verdeckt wird. Wissen Sie. Also rätseln Sie auch nicht. Relative Größe. Ja, relative Größe funktioniert auch sehr, sehr stark. Zum Beispiel die Menschen, da nehmen Sie irgendwie eine Größe zwischen 1,60 und 1,90 an. Ja? Und wenn jemand Ihnen auf der Netzhaut zu klein abgebildet ist, ist er weit weg. Ist er größer abgebildet, ist er näher dran. Die Höhe zum Horizont, auch das ist sehr, sehr wichtig. Über den Begriff Horizont werden wir nochmal genau sprechen. Und da dann die geometrische, als wieder, ganz kleiner Teil, die geometrische Perspektive. Aber wir müssen hierzu die Mathematik beherrschen und die relative Größe, die Höhe zum Horizont und die geometrische Perspektive wird sich für uns dann ausdrücken in einer für den Raum 4x4 Matrix mit geeignet gesetzten Parametern. Gut, und hier sehen Sie nochmal die Luftperspektive als Beispiel. Staubpartikel, Wasserdampf erzeugt das, verändert einfach die, oder entsättigt die Farben. Die Farbperspektive ist eine spezielle Geschichte nochmal. Es passiert eine Entsättigung, aber auch durch das Durchgehen durch die Luft, ja, wird es im Hintergrund immer blauer. Wenn Sie im Kunstunterricht mal richtig aufgepasst hatten und Sie hatten einen anständigen Lehrer, hat er Ihnen das auch gesagt. Ja. Okay, das ist die Farbperspektive. Dann die Texturen. Auch da, ja, es ist ganz klar, dass dieses Objekt näher ist als das Objekt. Sie fragen ja auch gar nicht danach. Hier ist es ja jetzt grafisch dargestellt. So, und das ist wichtig zu wissen. Das visuelle System versucht immer, eine konsistente dreidimensionale Welt für Sie zu rekonstruieren. Und wenn es nicht konsistent geht, das können wir in der Computergrafik leicht erzeugen, ja, dann kann es sein, dass das visuelle System Kippbilder erzeugt. Sie erinnern sich an diese Kippbilder, die Sie mal so sehen können oder mal so. Zum Beispiel Hexe oder junge Frau. Aber nie gleichzeitig. Weil das wäre nicht konsistent. Ein Bild kann nur ein Objekt repräsentieren. Sie können es nicht gleichzeitig sehen. Es kann aber kippen. Zack, zack, zack. Mal dieses, mal jenes. Manchen gelingt es da nie bei diesen Kippbildern. Und viele dieser Sachen. Und deshalb müssen wir uns ein bisschen geometrisch damit beschäftigen, sind rein geometrischer Natur. Das ist die Perspektive selbst, die Größe der Objekte, die Höhe zum Horizont, die gegenseitige Verdeckung der Objekte und Schatten. Und zumindest müssen wir alle, Schatten nochmal, wohl Schatten, wohl für wichtig. Haben Sie schon mal einen Schatten beobachtet? Außer vielleicht Ihre verflossene Freundin, dass die ein Schatten für Sie ist. Oder wenn man Schatten beobachtet. Aber unbewusst machen Sie das ständig. Wissen Sie wofür? Um festzustellen, ob ein Objekt über einem anderen schwebt oder drauf liegt. Das können Sie nämlich so gar nicht direkt erkennen. Aber wenn Sie den Schatten anschauen, das machen Sie ganz unbewusst, sagen Sie, liegt drauf oder liegt nicht. Und dafür müssen wir zum Beispiel auch Schatten erzeugen. Ja, um solche Features unseres visuellen Systems dann zu nutzen. Weil wir nutzen es sowieso automatisch. Und wenn dann irgendwas nicht zusammenpasst, dann entscheidet sich das visuelle System für einen Fall. Weil es ja immer ein Bild rekonstruieren will. Es will ja nicht zwei. Oder lässt zwei nicht zu. Und wenn diese Störungen dann erheblich sind, dann kann das bei Ihnen dazu führen, dass Sie mit Übelkeit reagieren oder Unwohlsein. Also Sie sehen, dass da irgendwas faul ist, aber Sie wissen ja, wenn Sie nicht geschult sind, unbedingt nicht genau was. Und das ist also bis heute der Effekt, zum Beispiel in 3D-Sichtsimulatoren, Flugsimulatoren, wenn Piloten trainiert haben, dürfen sie danach einen Tag nicht fliegen. Einfach weil man nicht sicher ist, dass diese Irritationen vollständig abgebaut sind. Gut, und dann gibt es noch einiges mehr, wäre ein ganz neues Thema, aber hier an diesem Bild sehen Sie sehr, sehr schön. Was sehen Sie darauf? Ich denke, die meisten Normalsichtigen werden da irgendwie einen Hund sehen. Ne? Für die, die es nicht sehen, hier die Schnauze, hier der Kopf, so ein dreieckiger Kopf. Und hier der Körper, Bein, ja? So, warum? Das sind doch einfach nur Kleckse. Genau, aber Ihr visuelles System will 3D-Bilder sehen. Will dreidimensionale Objekte sehen. Und damit spielen natürlich die Psychologen, ob das alles, ob diese ganzen Wahrnehmungsmechanismen in Ordnung sind. Bei Ihnen kann man da natürlich Tests mitmachen. Fast zwanghaft. Also Sie können sich gar nicht dagegen wehren. Und das ist ja auch eine schöne Sache hier von Magritte, das Bild. Ja. Ja, ist genau das wollen wir machen. Was hat er denn hier gemacht? Er hat hier die Staffelei so vor das Fenster gestellt und dann quasi genau die Umgebung gezeichnet. Ja, und genau das wollen wir sehen. Schon ganz in der ersten Vorlesung habe ich Ihnen gesagt, the screen is a window. Ja, das ist die Vision. Through which one sees the real world. Ja, genau, das hat Magritte hier ja wunderbar visualisiert. Ja, wir wollen substituieren. Also eigentlich hat Magritte 1933 schon virtuelle Realität erfunden, nicht wir erst jetzt. Okay. Und da kann man natürlich jetzt mit spielen. Ne? Und das hat er ja auch schön gemacht hier in diesen Bildern, das dürfen Sie sich ruhig mal anschauen und auch ein bisschen lesen. Zum Beispiel das Bild mit der Frau, also wenn man mit der Verdeckung einfach ein bisschen spielt, ja, dann sieht man irgendwie, sie reitet da durch diesen Wald mit Bäumen, aber irgendwie ist es nicht konsistent. Ja. Macht, ist vielleicht interessant oder nicht, also ist irgendwie verrückt. Versuchen Sie diese Bilder mal anzuschauen und dann sehen Sie, dass Sie zwanghaft immer eine 3D-Welt sehen wollen, obwohl sie nicht da ist. Und trotzdem nicht vergessen, der Begriff Bild verweist auch auf Bildung. Das ist eigentlich interessant. Auch ganz alt schon, erstes Buch Mose, dass Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, steht da. Okay, was immer das heißt. Bilder sind essentielle Elemente unserer Kultur. Und wir kommen jetzt zu einem Begriff, der heißt dann Perspektive. Und Perspektive übersetzt heißt nichts anderes als Durchblick. Und natürlich war das der Hintergrund, warum Galilei gesagt hat, ja, wer die Geometrie beherrscht, beherrscht die Welt. Weil dann hat man einen Durchblick. Dann blickt man wirklich durch. Perspektive heißt nichts anderes als Durchblick. So, und dann können wir uns anschauen, und da gehe ich jetzt nicht durch. Um diesen Durchblick haben sich viele, viele Kulturen bemüht. Und eigentlich erst die Zeichentechniken, wie man es richtig macht, entstanden erst in der Renaissance, also vergleichsweise spät. Obwohl man bei den Griechen und Römern eben auch schon so etwas findet. Da wieder dieses berühmte Zeichen, das ist nur für Sie, wenn Sie sich da ein bisschen dran interessieren. Danach würde ich zum Beispiel nie fragen, ja. Und da gibt es jetzt viele, viele solcher Geschichten, die einzelne Maler gerade in der Renaissance dann entdeckt haben. Zum Beispiel, dies ist auch ein sehr interessantes Bild. Mir ist aus römischer Zeit nichts anderes Dingens. Ich wollte Sie jetzt hier nicht anmachen mit dieser Szene. Aber sehr, sehr interessant. Sie können sich ja fragen, was ist daran falsch? Wussten die Leute es noch nicht genau? Ja, sie wussten es nicht genau. Sie wussten nicht genau. Sie wussten, dass Verzerrungen entstehen. Ja, und sie kannten offensichtlich so etwas wie Fluchtpunkte außerhalb des Bildes. Also Fluchtpunkte sind Punkte, in denen sich Parallelen dann schneiden. Ja, und sie sehen, dass diese Parallelen, also das Bett, dass das so schräg ist, ist ja unwahrscheinlich. Das Bett ist ja, hat wahrscheinlich gleich lange Füße. Und trotzdem würden sich dann hier die Fußenden so verfolgt, würden sich hier offensichtlich Parallelen bleiben nicht parallel. Also ist es keine affine Abbildung, jetzt mathematisch gesehen. Und das wussten sie, aber irgendwie ist das trotzdem alles schräg. Also nicht perfekt, nicht richtig konstruiert. Man kannte die Techniken damals noch nicht. Ja? Das ist klar. Und das ging dann weiter, bla bla bla. Übrigens noch eins, Begriff Bedeutungsperspektive. Der kommt in der Kunstgeschichte vor im Mittelalter. Und da war es so, dass die Leute nach der römischen Zeit, da haben sie wenigstens ein bisschen versucht, perspektivisch zu zeichnen, also unvollkommen, aber das hat man dann im Mittelalter vollkommen aufgegeben. Und da hat man einfach gesagt, die wichtigste Person stelle ich als Größte dar, fertig aus. Ja, und das ist dann die Bedeutungsperspektive. So kann man es auch machen. Das geht so weiter. Viel Besserwisserisches hier. Das ist jetzt wieder etwas, das müssen wir schon verstanden haben. Grundbedingungen sind natürlich die Eigenheiten des menschlichen Systems und unserer Raumwahrnehmungsmechanismen. Okay. Und wenn wir das jetzt mal reduzieren auf monokulares Sehen, ja, also nur, dann gibt es zwei Möglichkeiten, solche Abbildungen zu erzeugen. Die erste ist mit optischen Hilfsmitteln, das kennen Sie alles. Fotografieren mit dem Handy, klick, klick, ja, oder mit einem Fotoapparat. Funktioniert wunderbar. Die zweite ist, so etwas konstruktiv zu machen. Gut, das Interessante ist, dass wir jetzt hier in unserem Diskurs jetzt beides beherrschen müssen. Ja, denn einerseits wollen wir eine virtuelle Kamera in unsere 3D-Szene einbauen. Und weil Sie alle und andere Benutzer auch wissen, wie man mit einer Kamera grob umgeht, also Zoom und dergleichen mehr, da macht es auch Sinn, diese Elemente in unseren virtuellen Apparat einzuführen. Das andere ist das, wir müssen Regeln und Techniken und Hilfsmittel kennen. Also Hilfsmittel kann zum Beispiel auch die Kamera Obscura sein, also diese Lochkamera, um so etwas zu erzeugen. Also da gibt es dann die projektive Geometrie und das wird unser Hauptweg sein, der über die Vektorgeometrie geht. Wir wollen es berechnen. Wir wollen also eine Verbindung zwischen dem zeichnerischen und dem rechnenden Rechner erstellen. Und nur ein bisschen, wir können natürlich mit dem Rechner alles das errechnen, was man auch an Hilfskonstruktionen im technischen Zeichnen, vor allen Dingen in den letzten 200 Jahren, entwickelt hat. So, und das sind alles wieder Vertiefungen. Ich wollte nur mal zeigen, dass ich mehr davon weiß als Sie. Es sind interessante Bilder, das ist wieder das gleiche Buch von Dürer. Wenn Sie jetzt genau hinschauen, da zeichnet er eben auch Hilfsmittel, ja. Also das hier ist die Zeichenplatte, okay. Das hier ist ein Rahmen, in dem einzelne Fäden gespannt sind, horizontal und vertikal. So, und da konnte dann der Zeichner, hatte eine Hilfsperson, die hat einen Sehstrahl erzeugt. Also, und dann hat er sich gemerkt, wo dieser Sehstrahl durchgeht, dann hat er das Blatt umgedreht und einen Punkt gemacht. Und so nach und nach hat er quasi die Objekte abgetastet. Das Interessante ist, dass wir das heute ganz modern auch noch machen, aber jetzt mit dem Rechner, nicht mit zwei Personen und nicht ich merke es mir. Und das ist dann Raytracing. Ja? Also kommen wir aber nochmal drauf zurück. Ja, und er hat ihr auch die anderen Mittel, auch die projektive Ausgabe hat er genau beschrieben und auch, wie man das machen könnte. Also auch mit solchen Hilfsmitteln. Und wenn man solche Hilfsmittel erfindet, dann ist es nicht einfach. Ich weiß nicht, ob Sie im Kunstunterricht mal angeleitet wurden, ein bisschen perspektivisch zu zeichnen. Das ist alles andere als trivial. Okay, so. Und das ist zum Beispiel ein Bild, mit dem habe ich mich in meiner Jugendzeit, naja, da war ich auch schon ein bisschen älter, aber mal sehr, sehr intensiv beschäftigt. Das ist die Schule von Athen und die ist gemalt von Raphael, hängt im Vatikan und ist ein ziemlich großes Wandgemälde, also von 6 Meter Breite in etwa oder mehr, ein bisschen mehr als 7 Meter, also 7 Meter mal 4 Meter, 69, okay, hat irgendjemand genau ausgemessen. Und nur, damit Ihnen klar ist, wie groß das Bild ist, das hier ist eine Tür, ja? Also der obere Teil einer Tür. Also es hängt so in dem Raum. Und in diesem Bild gibt es sehr, sehr interessante perspektivische Sachen, weil zu dieser Zeit, das heißt Anfang des 16. Jahrhunderts, hat der Raphael gerade gelernt, perspektivisch zu zeichnen. Und er hat das bis zur Vollendung getrieben. Ja. Und was Sie jetzt so sehen, hier so angedeutet in dem Bild, ist hier die Zentralperspektive mit einem Fluchtpunkt. Sehen Sie hier diese ganzen Parallelen, das ist ja offensichtlich parallel, ja? Weil wie sollte der Architekt das sonst gebaut haben? Die treffen sich alle in einem Punkt. Und wo treffen sich? Dann wieder das Mystische dazu. Natürlich genau zwischen Platon und Aristoteles. Genau da, wo sie die Hände greifen. Ja? Und das ist alles ganz, ganz perfekt. Und dann fallen bestimmte Merkwürdigkeiten auf. Wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut. Ich sage Ihnen mal eine Merkwürdigkeit. Diese eine Merkwürdigkeit ist zum Beispiel diese Figur. Also ein absoluter Riese. Wenn Sie den rekonstruieren würden, so ein Goliath, der da steht, und dazu noch gar keine vernünftigen Proportionen. Oder der Steinblock, auf den er sich stützt, ja, das ist eigentlich, das ist so ein Schräger, das ist also nichts Rechteckiges, sieht zwar ein bisschen rechteckig aus. Und diese Figur hier, das ist ein kompletter Krüppel. Also, der hat viel zu große Beine, also, und wenn Sie dann genau hinschauen, haben die Kunsthistoriker natürlich gemacht, diese beiden Sachen, alles ist ein Fresko. Also in den feuchten Zement eingemalt. Ja? Und vermutlich hat der Papst damals, sein Auftraggeber, war mit dem Bild nicht zufrieden. Also ohne diese beiden Figuren. Das ist übrigens der Papst da. Ja? Dann, ohne diese Figur war er nicht zufrieden. Und da musste der Raphael nachmalen und da hat er sich gerecht. Nämlich mit Hilfe der Perspektive und hat alles ganz falsch gemalt oder hat keine Lust mehr oder was weiß ich. Ja. Und es gibt andere interessante, wirklich interessante Sachen. Also diese Tafel hier, die ist auf dem Bild schon so groß. Ja? Also nur damit Sie. Das heißt, man kann sehen, was auf der Tafel drauf ist. Und da hat man immer drüber. Habe ich die dabei? Nee, habe ich nicht dabei. Da hat man immer drüber gerätselt, was denn da wohl drauf sein mag. Und tatsächlich drauf, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, ist das Konstruktionsprinzip, das heißt die Draufsicht auf diese Szene und die Beschreibung, wie die Personen, auf welchen Linien die Personen positioniert sind. Und das haben wir alles mal durch eine Analyse herausgefunden. Ich meine, es ist auffallend, dass bestimmte Sachen hier gelb gewandet, es gibt gelb gewandet, rot gewandete, weiß gewandete und grün gewandete. Und wenn man die